Hallo und herzlich willkommen zu Episode 115 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Mit Blicken direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mutmachen und ja, vielleicht auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Ein Podcast mit interessanten Menschen und den verschiedensten Themen rund um das Kunstmachen, das Kunstzeigen und natürlich auch das Kunstverkaufen. Und mit mir, mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin Künstlerin und mit diesem Podcast nehme ich dich mit zu meinen Gesprächen und gleichzeitig auch auf meinen eigenen Weg in der Kunstwelt. Heute wird es stofflich beim Atelier Talk Podcast. Du hast bestimmt schon mal auf Leinwand gemalt, aber hast du dich auch mal gefragt, was da eigentlich wirklich unter deiner Farbe liegt? Oder was genau an einer Leinwand sich auf die Wirkung deiner Bilder auswirken kann? Oder warum ein Keilrahmen Keilrahmen heißt und was genau bei so einem Keilrahmen sich dann auf die Qualität auswirkt? In dieser Episode spreche ich mit Emil Montag von Crazy Canvas, einem Familienunternehmen, das mitten in Berlin Künstlerleinwände herstellt. Und zwar richtig gute. Emil sagt von sich selbst, ich bin das Crazy in Crazy Canvas und ja, ich finde das passt, das wirst du merken. Emil liebt das Material, er kennt jedes Detail und er kann dabei so lebendig erzählen, dass selbst Leinwandgewebe plötzlich spannend wird. Wer also wissen will, warum eine Keilzinkung kein Qualitätsmangel ist, wie viele Schichten Grundierung wirklich sinnvoll sind, warum billig oft teuer wird oder wie die alten Meister ihre Leinwände befestigt haben, unbedingt reinhören. Also, mach's dir gemütlich oder ja, leg direkt beim Hören mit dem Pinsel auf der Leinwand los. Und für alle, die jetzt denken, wie kann man denn überhaupt bei einem Podcast über Leinwand sprechen? Man sieht ja nichts. Eine kleine Erinnerung, dies ist ein Kunstpodcast. Wir reden hier ständig über Dinge, die man durchaus mit den Augen normalerweise aufnimmt. Also geht das auch bei Leinwand. Eingestiegen in das Gespräch bin ich mit einer künstlerischen Frage an Emil Montag, der ja eigentlich hauptsächlich eher nur mit dem Material beschäftigt ist. Ich habe ihn gefragt, ob er weiß, wann er wohl das erste Mal eine Leinwand auch bemalt hat. Und die Antwort fand ich dann doch etwas überraschend.
Boah. ja, es gibt sogar Fotos davon.
Echt?
Ja.
Erzähle.
So, wir sind jetzt schon live, Mensch. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Und zwar, da war ich vielleicht 2 Jahre alt oder 3 Jahre alt. Und da hat mein Vater mir, bevor ich überhaupt mit Gabel und Messer essen konnte, einen Pinsel in die Hand gedrückt und wir haben dann zusammen gemalt. Und es gibt noch Fotos, wie wir zu Hause in einem Raum, er an einer großen Staffelei, ich an so einer Mini-Staffelei, gemeinsam malen auf Leinwand. Und das ist ein sehr besonderer Moment und dieses Foto müsste ich eigentlich mal ausdrucken und irgendwie einrahmen als schöne Erinnerung.
Das ist ja klasse. Und kriegen wir für die Webseite ein Foto von diesem Foto?
Ich kann mal versuchen, das zu organisieren. Ja, das können wir machen.
Das wäre doch toll.
Das wäre tatsächlich cool, ja. Muss ich mal meine Mutter fragen, sie hat das irgendwo im Archiv.
Bitte, ja. Heißt das, ihr habt also schon immer auch eine künstlerische Ader gehabt in der Familie, ja?
Auf jeden Fall. Also ich bin mit viel Kunst um mich herum aufgewachsen, mein Leben lang. Mein Vater war auch Künstler, hat einige Jahre gemalt, bis er dann ins Unternehmertum eingestiegen ist und keine Zeit mehr hatte für die Malerei. Und dementsprechend bin ich damit aufgewachsen, mein ganzes Leben und somit auch mit der Kunst sehr verbunden. Allerdings bin ich natürlich eher mit der Produktion und dem Material aufgewachsen. Und das ist vielleicht ein etwas anderer Aspekt als viele andere, die mit der Kunstwelt aufgewachsen sind, weil das einfach ein anderer Touchpoint ist, den ich überwiegend hatte natürlich.
Ja, aber würdest du sagen, ein Teil von dir ist auch Künstler?
Lebenskünstler, sage ich immer gerne.
Okay.
Und ich muss mich aber tatsächlich mal wieder an die Leinwand trauen. Das kommt bei mir ehrlich gesagt zu kurz und das plane ich auch dieses Jahr zu ändern.
Und du sagst trauen, also da ist schon auch eine kleine Hürde, ne, die man überwinden muss dann wieder, oder?
Glaube ich nicht. Ich glaube, ich muss mir einfach mal wirklich die Zeit dafür nehmen. Und es einfach mal machen. So wie ich das ja mit vielen anderen Sachen mache, nur mit der Malerei, mache ich es dann einfach leider nicht.
Aber es ist ja super spannend. Dann bist du aufgewachsen in einer Familie, in der offensichtlich ja auch gemalt und auch Kunst gesammelt wurde. Und du hast aber dann als kleiner Junge schon Zugang zum Material ganz stark gehabt, ja?
Genau, das stimmt. Also für mich war die Malerei immer ein günstiges Hobby. So habe ich das natürlich nicht gesehen, weil wieso soll ich das auch so sehen? Ich bin ja damit aufgewachsen, kannte nichts anderes. Und ich habe in meiner Kindheit sehr viel kreative Sachen gemacht. Ich habe mich tatsächlich viel mit Skulpturen beschäftigt, als Kind und Jugendlicher und habe dort auch mehr Spaß dran gehabt, tatsächlich, als mit dem Malen. Wir waren ja auch oft auf Handelsmessen, Lieferanten haben uns besucht und wir haben auch ganz viel Testmaterial dann zu Hause gehabt und nicht nur Produkte, die für die reine Malerei benötigt werden, sondern auch Pastellstifte. Da erinnere ich mich an sehr, sehr hochwertige Pastellstift-Sets, die heute in der Form kaum noch hergestellt werden. Das ist natürlich auch ein bisschen schade, aber das ist einfach bedingt durch die Industrialisierung. Also ja, ich bin mit sehr viel Material um mich herum aufgewachsen und das hat sicherlich auch meine kreative Ader sehr geprägt.
Das ist ja total der Traum, weil meistens ist es ja andersrum, dass man ein bisschen überlegen muss, na, das gute Papier kaufe ich lieber nicht. Und wenn ich es mir dann gekauft habe, dann muss ich mich überwinden, das zu nehmen, weil, wenn es nichts wird, dann war es so teuer. Bei dir hat es, du hast immer dann da aus dem Vollen geschöpft und wahrscheinlich sehr, sehr gutes Material gehabt. Was hat denn das? Wir sprechen heute über Leinwand. Also, ich kann mir so vorstellen, dass du einen ganz tiefen Zugang dazu hast, oder?
Sicherlich, klar. Also nicht nur der Leinwand, auch dem Holz. Also wenn wir über Leinwand sprechen, dann ist das für mich so der bespannte Keilrahmen, sage ich mal, so als Gegenstand. Und klar, ich habe diesen Geruch von Holzleisten immer so ein bisschen in der Nase. Und als Kind bin ich in der Produktion rumgerannt und hab diese Sachen eingeatmet, sage ich mal. Aber ich habe auch in meiner Kindheit viele, viele Jahre Leistungssport betrieben und hatte deswegen einfach sehr, sehr wenig Zeit für andere Hobbys. Und tatsächlich habe ich mich für ja, den Großteil meiner späteren Kindheit und Jugend dann gar nicht so viel mit Kunst beschäftigt, da bin ich ganz ehrlich.
Magst du kurz erzählen, was du gemacht hast?
Klar, ich bin 10 Jahre lang professionell Kart gefahren. Also Go-Kart kennt man auch als Begriff. Und mein Ziel war immer, mein Traum war Formel-1-Fahrer zu werden. Davon habe ich als Kind geträumt. Und ich war auch sehr erfolgreich im Kartsport. Wir sind die ganzen nationalen Serien gefahren. Ich war unter anderem 2014 auch deutscher Meister im Kartsport. Und genau, der Weg in die Formel 1 ist ein sehr langer und sehr, sehr teurer Weg. Und irgendwann war das dann einfach nicht mehr machbar. Und ich hatte auch Lust, auch andere Sachen zu sehen. Weil jeder, der mal Leistungssport betrieben hat, der weiß, dass das ein Rieseninvest ist zeitlich und dass man natürlich auch viel von seinem Privatleben opfert, beziehungsweise ein ganz anderes Privatleben führt. Und da haben wir dann irgendwann gemerkt, dass es Zeit ist, neue Wege zu gehen. Aber ich bin immer noch dem Motorsport sehr verbunden.
Ich sag euch, googelt das mal, googelt mal Emil Montag, dann findet ihr ganz schnell Hinweise und tolle Fotos. Emil, zurück zur Leinwand. Der Markt ist voll mit Leinwänden. Du kriegst die super billig Leinwand für 1,50 € irgendwie bei Lidl am Grabbeltisch und du kannst sehr, sehr viel Geld ausgeben. Da ist grundierte Leinwand, da ist grobe Leinwand, da haben wir dann auch sowas wie Baumwolle und Gemische und so weiter. Was mache ich denn als Künstlerin oder Künstler, wenn ich komplett überfordert bin? Wie würde ich anfangen an deiner Stelle? Worauf muss ich achten? Was macht eine gute Leinwand aus?
Eine Frage, die ist nicht in einem Satz beantwortet. Vielleicht
Wir haben
gehen wir
Zeit.
mal so ein bisschen strukturiert durch diese Landschaft an Material und erschließen vielleicht auch so ein bisschen Vokabular und ein paar Details zu den Materialien selbst, sodass wir am Ende diese Frage so ein bisschen besser beantworten können. Weil oft ist es so, es gibt Beschreibungen, Artikelbeschreibungen auf den Produkten, die man im Handel so sieht. Aber es ist nicht alles drin, was draufsteht. Das muss einem bewusst sein. Und tatsächlich bedeutet ein hoher Preis auch nicht immer, dass es eine super Qualität ist. Und on top muss man natürlich auch sagen, dass jeder Künstler eigene Präferenzen entwickelt. Und es gibt Künstler, die mit ganz, ganz prekären Materialien und Techniken arbeiten, wo man sich gar nicht denkt, dass das wirklich sinnvoll ist. Und da trifft man natürlich auf unterschiedliche Geschmäcker. Und vielleicht versuchen wir uns ein bisschen Orientierung durch diesen Materialmarkt mal zu schaffen, ein bisschen Überblick zu schaffen. Wäre das okay?
Das klingt richtig gut und ich habe mal so Anfänger bis leicht Fortgeschrittene im Kopf.
Aber auch Profis können hier sicherlich oder auch nochmal einen anderen Eindruck gewinnen und eine andere Perspektive gewinnen. Viele Dinge, die ich erzähle, das sind oft Erfahrungen, auch viel aus Gesprächen mit Lieferanten und anderen Menschen in der Produktionskette, mit denen wir natürlich viel zu tun haben. Und als erstes, glaube ich, muss man einen Überblick bekommen. Und zwar, es gibt verschiedene sogenannte Qualitäten und Ansprüche, sage ich mal. Also es gibt ja Material, was eher für Hobbyisten produziert ist. Es gibt Material, die nennt sich dann oft Studienqualität. Das ist oft eine mittelmäßige Qualität, aber teilweise auch in sehr, sehr guten Qualitäten erhältlich. Und dann gibt es richtig Profi- und High-End-Material. Vielleicht können wir da auch so ein bisschen reinspringen, ein bisschen später im Verlauf. Ich denke, es ist wichtig zu sagen, wie man denn eigentlich Leinwand und Keilrahmen kaufen kann. Vielleicht erstmal, was bedeutet Leinwand, was bedeutet jetzt Keilrahmen, was ist bespannter Keilrahmen etc. Also Leinwand, damit, das ist so ein Begriff, der für vieles verwendet wird. Und man muss dann manchmal ein bisschen genauer sagen, was ist denn jetzt eigentlich gemeint? Also wenn ich von der Leinwand rede, dann rede ich meistens von der bespannten Leinwand tatsächlich. Und ich lasse dann dieses bespannt oft weg. Aber Leinwand ist auch ein Leinwandstoff, also ein Gewebe. Das ist das Textil, worauf gemalt wird. Und bei der bespannten Leinwand gibt es dann noch den Holzrahmen, der sozusagen dahinter ist. Und das Textil wird über den Holzrahmen rübergespannt und dann getackert bzw. befestigt. So, und man kann als Künstler diese Materialien unterschiedlich beziehen. Also es gibt fertig bespannte Leinwände, die sind mehr oder weniger malfertig. Dann kann man auch die einzelnen Materialien lose beschaffen, also Keilrahmenleisten separat holen und auch Maltuch und das dann selber zusammenschneiden und selber zusammenbauen und aufspannen. Und dann gibt es noch so eine dritte Variante, ich nenne das mal Bausatz. Da kann man dann sozusagen die einzelnen Zutaten schon fertig vorbereitet einkaufen und das dann selber zusammenbauen. Man muss aber nicht aufwendig noch das Gewebe schneiden, sondern es ist schon fertig zugeschnitten auf das Maß, was der Bausatz sozusagen ist. Wir können ja erstmal ein bisschen über die Leinwand selber und den Stoff, reden. Ich nenne das jetzt in diesem Kontext Gewebe. Und ein Gewebe ist letztendlich ein Textil, wo Fäden miteinander verwoben sind. Und das hat einen bestimmten Aufbau. Es gibt einen Kettfaden und der geht abwechselnd über und unter jeden Schussfaden. Und wenn du dir jetzt so ein Gewebemuster mal etwas näher anschaust, dann siehst du so ein Webmuster. Das wird
Genau.
ja auch auf einem Webstuhl gewoben, dieses Textil. Du hast da, glaube ich, auch ein paar Muster vor dir liegen.
Ich
Super.
habe die Muster von dir zugeschickt bekommen
Ja.
und habe die mir genauer angeschaut und war tatsächlich erstaunt. Und zwar war ich erstaunt über die aus meiner Sicht recht geringen Unterschiede. Aber wir tasten uns daran. Hier, man hört das, glaube ich, ne? Hier habe ich Grobes in Feines.
Cool. Also du hast ja jetzt unterschiedliche Stoffe vor dir liegen und vielleicht das mal als erstes. Es gibt verschiedene Arten von Textil. Also es gibt Naturstoffe, es gibt Synthetikstoffe, dann gibt es auch Mischgewebe, nennt sich das. Zu den Naturstoffen, da gehören primär Baumwolle und Leinen. Baumwolle ist definitiv der populärste Stoff, den man beim Künstlermaterial findet. Der ist relativ, also allgemein relativ preiswert in der Beschaffung und in der Herstellung und verarbeitet sich auch grundsätzlich wunderbar für viele, viele Techniken. Dann gibt es auch Leinen. Leinen ist etwas traditioneller. Man hat ursprünglich auch auf Leinen gemalt, also im späten Mittelalter, als man angefangen hat, auf Leinwand zu malen, da war das meistens Leinen. Leinen ist sehr, sehr teuer. Oft um ein Vielfaches teurer als Baumwolle, denn die Rohstoffe und auch der Herstellungsprozess ist aufwendiger. Leinen wird nämlich aus Flachsfasern hergestellt. Das ist auch nicht überall verfügbar, so wie Baumwolle.
Wo wird
Dann
das
gibt es.
denn, wo wird das denn meistens angebaut?
Es gibt einige Regionen in Europa.
Ist das nicht Italien irgendwie? Also kommt mir so, oder?
Also in Italien wird sehr viel Gewebe hergestellt, aber nicht unbedingt die Rohstoffe gewonnen. Also Baumwolle findet man natürlich sehr viel in Ländern wie Indien. Das ist vermutlich der größte Baumwollhersteller. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber das ist so mein Eindruck. Und Leinen, dieses Flachs, das gibt es teilweise in Belgien. Und dann gibt es auch in Osteuropa einige Regionen, wo Flachs wächst. Genau.
Nein, also Flachs gab es ja früher in Deutschland auch total viel. Ich
Ja.
weiß, ich bringe dich jetzt gerade ab, aber ich frage es trotzdem, kommt denn sowas dann heutzutage auch viel aus China?
Nein.
Ah.
Also, jein. Leinen eher nicht. Also, mir wäre das neu, wenn Flachs im größeren Stil in China gepflanzt wird. Baumwolle zum Teil, aber man muss hier immer unterscheiden zwischen, wo kommt die Pflanze her und wo wird das Ganze gewoben und verarbeitet und grundiert. Da gibt es ja sehr viele Schritte in der Prozesskette, die zum fertigen Gewebe führen. Da kann ich auch vielleicht gleich nochmal ein bisschen weiter drauf eingehen. Vielleicht nochmal kurz, um die Arten von Leinwandgewebe abzuschließen. Wir haben jetzt über die Naturstoffe gesprochen. Dann gibt es auch Synthetikstoffe. Die sind relativ neu, wenn man jetzt das Ganze auf einem Zeitstrahl beobachtet. Und da kommt zum Beispiel sehr oft ein Polyestergewebe zum Einsatz. Das wird oft in der Druckbranche verwendet. Also wenn man im Digitaldruck unterwegs wird, wird oft auf Polyester gedruckt, aber man kann natürlich auch darauf malen. Polyester ist sehr reißfest. Das ist auch ein großer Vorteil, je nachdem, mit welcher Technik man arbeitet. Und dann gibt es Mischgewebe. Das heißt also, man mischt einen Naturstoff und einen Synthetikstoff. Und da ist beispielsweise ein Baumwollmischgewebe, das ist ein Begriff, den man sehr oft hört, weil viele, viele bespannte Keilrahmen, die aus Baumwollleinwand bestehen, da ist ein kleiner Anteil von Polyester mit drinne und das bringt auch ein paar Vorteile mit sich. Aber erstmal zur Orientierung, welche Arten von Leinwandgeweben es so gibt. Im Zusammenhang mit dem Leinwandgewebe gibt es dann oft zwei Begriffe, die man hört, Grammatur und auch Struktur. Grammatur, das ist das Flächengewicht vom Gewebe. Also das gibt an, wie schwer der Stoff pro Quadratmeter ist. Meistens wird das in Gramm pro Quadratmeter angegeben. Und dann gibt es noch die Struktur und die beschreibt, wie die Oberfläche vom Gewebe ist. Und da gibt es verschiedene Strukturen, feine, mittlere, grobe Strukturen.
Genau, das hätte
Und
ich auch fein, fein, mittel, grob. Und bei der Grammatur bin ich total überrascht, weil das ist mir tatsächlich noch nie aufgefallen. Ich kenne das bisher nur vom Papier. Ist das etwas, was normalerweise immer mit angegeben ist?
meines Erachtens sollte es immer mit angegeben werden.
Boah, habe ich immer
Ich
übersehen. Gibt es ja nicht.
finde, das ist wichtig mit anzugeben, die Grammatur. Das ist meines Erachtens sehr grundlegend. Also ganz wichtig ist erstmal Leinwandart. Ist das jetzt Baumwoll, Baumwollmischgewebe, Leinen? Dann die Grammatur in Gramm pro Quadratmeter. Und dann sollte meines Erachtens auch immer die Struktur mit erwähnt werden, weil die ist ja ausschlaggebend, je nachdem, in welcher Technik man malt und wie detailliert oder wie expressiv man malen möchte.
Absolut.
Genau. Ich kann ja mal kurz erzählen, welche Faktoren denn Grammatur und Struktur beeinflussen. Ich habe ja über die Webung vom Textil gesprochen und da gibt es drei Faktoren, die Grammatur und Struktur beeinflussen. Das ist zum einen die Fadendicke, also die Garnstärke von dem Textil, was verwendet wird. Und so ganz einfach mal gedacht, dickere Fäden haben ein höheres Gewicht, also eine höhere Grammatur. Und meistens auch eine gröbere Struktur. Und feinere Fäden haben ein leichteres Gewicht und auch eine feinere Struktur. Dann gibt es noch die Webdichte. Und die misst sozusagen, wie viele Fäden pro Zentimeter gewoben werden. Und mehr Fäden pro Zentimeter bedeutet mehr Material und somit meistens auch mehr Gewicht.
Mehr Gewicht, genau.
Und dann gibt es natürlich noch die Materialart selber. Also Leinen ist meistens etwas schwerer als Baumwolle, auch bei gleicher Struktur. Das muss natürlich auch erwähnt werden. Ein Synthetikstoff ist meistens etwas leichter. Und das sind jetzt so Faktoren, die wichtig sind, um zu verstehen, was beeinflusst denn Grammatur und Struktur. Aber auch wichtig zu erwähnen ist, dass Grammatur und Struktur nicht unbedingt gleich die Qualität definieren. Das ist eher ein Hinweis. Also wenn man sehr, sehr detailliert arbeitet, zum Beispiel kleinformatige Porträtmalerei mit Ölfarbe, dann präferieren die meisten eine sehr feine Struktur, wo diese Details nicht untergehen. Aber wenn man dann im Großformat arbeitet, sehr expressiv beispielsweise, dann präferiert man oft eine etwas gröbere Struktur, die auch etwas dehnbarer und strapazierfähiger ist auf das Format und somit auch langlebiger ist.
Sagst du gerade dehnbarer?
Genau, also je nachdem, wie der Aufbau der Webung ist, ist ein Material weniger oder mehr dehnbar. Und das beeinflusst so ein bisschen, wie sich das verhält beim Arbeiten, sage ich mal.
Aber dann würde ich doch denken, dass weniger dehnbar erstmal ganz gut ist, oder? Um damit zu arbeiten.
Es kommt sehr auf die eigenen Präferenzen drauf an, würde
Okay.
ich sagen.
Ich würde mir vorstellen, dass das, worauf ich arbeite, was ich eben mit Farbe bearbeite, dass ich das möglichst nicht stark verändern soll. Gut, ich kann mir doch, wenn ich so ein bisschen rumspinne, dann kann ich mir auch Situationen vorstellen, in denen das vielleicht gerade einen besonderen Effekt hat, aber eigentlich müsste es doch relativ unveränderbar bleiben, oder?
Es kommt immer darauf an, mit wie viel Medium und Gewicht man darauf arbeitet letztendlich. Es gibt ja bei großformatigen Ölgemälden, arbeiten ja manche Künstler mit vielen, vielen Schichten, die sind dann vielleicht 3, 4, 5 Zentimeter dick, der Farbauftrag. Das ist ja ein wahnsinniges Gewicht, was auf der Leinwand lastet. Und in dem Fall braucht man natürlich einen weniger dehnbaren Stoff, weil der sonst komplett durchhängen würde.
Ja, genau. Ja, Christopher Lehmfuhl, denke ich gerade
Ja, beispielsweise, genau.
dran. Alles durchhängt,
Der
ja.
arbeitet zum Beispiel mit sehr schweren Leinengeweben.
Ja, glaube ich. Das war jetzt ein toller Einblick in die Herstellung. Ich frage mich aber, du hast am Anfang gesagt, zum Beispiel die Studienleinwände sind eher so mittlere Qualität. Auf was bezieht sich denn da dein Begriff Qualität?
Also jetzt haben wir ein bisschen Vokabular festgehalten und das nächste ist die Grundierung. Und die Grundierung ist dann oft sehr ausschlaggebend für die Qualität. Es gibt ungrundierte und fertig grundierte Leinwandstoffe. Wenn man jetzt in den Handel geht oder online schaut nach bespannten Keilrahmen, dann ist 95% vom Angebot eine grundierte Leinwand.
Weiß
Und
grundiert, ja.
weiß grundiert, genau. Und diese Grundierung ist sehr, sehr ausschlaggebend für die Qualität. Vielleicht mal kurz einen Einblick, was überhaupt die Grundierung ist. Also die Grundierung ist sozusagen eine Sperrschicht zwischen dem Gewebe und dem Textil und der Farbe, die beim Malen sozusagen auf die Leinwand aufgetragen wird. Wenn man jetzt mit Farben direkt auf ungrundiertes Gewebe draufmalt, dann saugt das wahnsinnig viel, weil die Fasern vom Textil, die saugen die ganze Farbe raus und dann fängt an, das Textil auch wahnsinnig zu arbeiten. Also jeder, der mal auf komplett ungrundiertem Gewebe gearbeitet hat, weiß, wie sehr das anfängt zu arbeiten und das ist fast unkontrollierbar, gerade wenn man sehr großformatig arbeitet. Und die Grundierung ist sozusagen diese Sperrschicht und die verhindert, dass Farbe und Feuchtigkeit in das Gewebe reinsickern. Und bei der Grundierung kann man einiges falsch machen, beziehungsweise unterschiedlich machen. Und das ist sehr ausschlaggebend für die Qualität. Minderwertige Leinwände haben oft wenig Grundierung auf der Oberfläche. Das heißt, dass die Sperrschicht ja einfach weniger vorhanden ist. Also eine billige Grundierung, die würde vielleicht nur einmal beschichtet werden auf die Leinwandoberfläche. Eine etwas qualitativere Grundierung, die wird einfach mehrfach grundiert. Und deswegen sieht man auch oft, wenn man eine Beschreibung liest von einem Keilrahmen, mehrfach grundiert. So. Und das ist schon mal ein Hinweis. Aber wie gesagt, man weiß auch nicht, ob das, was draufsteht, auch drin ist. Also es gibt natürlich auch insbesondere aus Asien Produkte, da steht mehrfach grundiert und es ist nur einmal grundiert worden.
Und
So.
wenn da steht Grundierung, wird dann ist es meistens ein Acrylweiß.
Genau, meistens ist es das. Also die Grundierung selber, also bevor man sozusagen diese weiße Farbe auf die Leinwand aufträgt, wird ein Leim aufgetragen. Das sind dann zum Beispiel Hasenleim oder Knochenleim. Und der wird erwärmt und diese Mischung, die nennt man dann Flotte. Und das wird auf den Leinwandstoff aufgetragen. Und das versiegelt sozusagen das Gewebe. Und das verhindert am Ende, dass das Bindemittel und die Feuchtigkeit von den Farben ins Gewebe reingeht. Und auf diesen Leim da drauf wird dann tatsächlich eine Acrylfarbe letztendlich aufgetragen. Und die meisten, das nennt sich dann Gesso. Und das ist meistens in weißer Farbe. Und genau, das ist überwiegend auf Acrylbasis. Da hast du recht.
Verstehe. Aber ich glaube, dieser Hasenleim und Knochenleim, das war früher, ne? Jetzt machen sie das synthetisch, oder?
Genau, jetzt gibt es Alternativen, zumindest in der industriellen Herstellung. Aber wenn man jetzt auf ungrundierter Leinwand malen möchte und das in irgendeiner Form auch grundieren will, dann denken viele Künstler, ah, ich kann mir einfach ein Gesso holen und dann male ich das Gesso jetzt auf der Leinwand drauf. Aber eigentlich ist das nicht der richtige Weg. Eigentlich müsste man dort nochmal eine Zwischenschicht auftragen und das wäre dann sozusagen ein Leim. Und dann kann man das Gesso gerne darüber machen. Aber das ist jetzt auch keine Pflicht. Das ist ja nicht irgendwo niedergeschrieben, dass man es so machen muss. Es gibt auch Künstler, die wollen das vielleicht anders machen. Aber wichtig ist, dass die Grundierung, die man aufträgt, am Ende des Tages qualitativ ist, weil diese billigen Keilrahmen, da ist das Problem, dass es eine sehr, sehr dünne Schicht ist und dass das Gesso selber, dass dort auch gespart wird beim Material. Weil weißes Gesso, das ist das, was ja in 99% der grundierten Leinwänden verwendet wird, das besteht ja aus unter anderem Titanweiß-Pigment. Und Titanweiß ist ein sehr teures Pigment. Und wenn man Kosten sparen will, wird das oft mit Kreide sehr, sehr viel gestreckt. Und dann hat man nicht mehr diese hochweiße Farbe des Gessos. Und das spielt natürlich auch eine Rolle, weil dann das Bild gar nicht mehr wirklich hochweiß ist, sondern ja, eine cremigere Farbe hat. Also Kreide ist ja nicht hochweiß in dem Sinne. Und das beeinflusst auch natürlich das Farbverhalten. Und die billige Grundierung am Ende des Tages, sie schluckt Farbe und das Ergebnis ist ein stumpfes Bild. Und ich glaube, das ist ganz gefährlich, dass man anfängt mit einer billigen Leinwand zu malen, weil man denkt dann, Mensch, das Bild sieht ja schlecht aus. Aber vielleicht ist das Bild gar nicht schlecht. Es ist das Material, was man verwendet hat, dass es einen denken lässt, dass das Bild schlecht aussieht, weil eben die Farben stumpf sind. Das spielt auch eine Rolle, was für Farben natürlich man nutzt. Wenn die Farben nicht hochpigmentiert sind, dann sieht das auch stumpf aus. Und das ist ja meistens, was man macht als Anfänger. Man nimmt den billigsten Keilrahmen, nimmt die billigste Farbe und das zusammen ergibt einfach kein schönes Ergebnis.
Und
Und ich glaube, da.
dann denkst du, es liegt an dir, ne? Und dann ist es ganz viel, liegt es am Material, ja.
Genau. Und ich glaube, da kann man zusammenfassen, dass etwas mehr Invest ins Material überproportional mehr Qualität und Langlebigkeit bringen kann. Und für Künstler, die langfristig Erfolg haben möchten, ist das sehr wichtig. Und außerdem steigert qualitatives Material auch die Freude beim Malen erheblich. Und da spielt die Grundierung eine sehr, sehr große Rolle.
Das ist ein super Hinweis. Ich würde mal sagen, das weitet sich eigentlich auf jegliche Kunst aus. Auch, keine Ahnung, beim Material von Holzbearbeitung oder sowas. Du denkst dann, du kannst es nicht, du kriegst es nicht hin, die Form und sowas. Aber nimm einmal richtig gute Meißel und Hammer und Schnitzwerkzeuge und dann merkst du, es liegt vielleicht gar nicht unbedingt an dir. Super Hinweis. Ich habe auch manches Mal den Gedanken, sag mir mal bitte, ob das stimmt, dass wenn man so ein billig. Eine Billigleinwand nimmt und eine wirklich minderwertige, dass diese Grundierung sich anfängt aufzulösen und
Zu
in die
bröseln.
Farbe mit reingeht.
Ja, genau. Das ist halt oft, weil das eine sehr, sehr, sehr dünne Schicht ist. Es kann natürlich auch sein, dass der Leim, der da drunter aufgetragen ist, um das Gewebe zu sperren, auch extrem dünn ist. Und wie gesagt, man fängt dann an, diese Materialien mit den billigeren Zutaten zu strecken. Und dann ist das Ganze nicht haltbar. Aber oft ist das erkennt man von außen nicht unbedingt sofort. Also ein Profi wird oft beim Rüberfühlen über eine Grundierung schon fühlen, hey, das ist so ein bisschen, das bröselt so ein bisschen. Aber wenn auf der Verpackung draufsteht, mehrfach grundiert, dann würde man das ja im ersten Moment auch glauben. Aber es stimmt halt einfach leider nicht immer. Und deswegen muss man sich, ich finde, am Anfang auch mal durchtesten und einfach mal einen billigen Rahmen kaufen und einen teuren und dann mal einige Pinselstriche machen und das nebeneinander sich anschauen beim Malen nach dem Trocknungsprozess. Und da sieht man himmelweite Unterschiede. Und natürlich auch beim Malen selber ist es ja eine ganz andere Freude. Wenn man mit einem Pinsel über ein qualitatives Gewebe rüberstreicht, ist das ja ein ganz anderes Gefühl, als wenn man auf Sandpapier malt.
Ja, super Hinweis. Man muss es einfach ausprobieren. Würdest du es dir zutrauen? Ich meine, haben wir gerade am Anfang des Gesprächs darüber gesprochen, dass es kaum jemanden gibt, der so intensiv von Anfang an mit dem Material irgendwie aufgewachsen ist. Kannst du an Rollen vorbeigehen, Leinwandrollen und sie durchtesten und sagen, ja, besser, ja, schlechter?
Ja, durchaus, klar. Ich muss aber dazu sagen, ich beschäftige mich eh überwiegend mit bereits dem qualitativeren Niveau. Und da sind es dann andere Sachen, auf die man achtet, zum Beispiel Webart, Struktur, Grammatur, etc. Und für mich der ganze Billigkram, damit beschäftige ich mich einfach nicht. Natürlich hat Hobbyqualität eine Daseinsberechtigung. Und ich finde es auch gut, dass man Zugang hat zu preiswertem Material, gerade wenn man sich nur ausprobieren möchte oder. Aber wenn man anfangen möchte, tatsächlich etwas kommerzieller zu denken und auch langlebiger zu denken, dann lohnt es sich auf jeden Fall in etwas Qualität zu investieren.
Das war bis jetzt das Gewebe, die Leinwand selbst. Nun kommt sie ja meistens auf Keilrahmen gespannt.
Genau.
Worauf muss ich denn da achten?
Ja, vielleicht erstmal eine Art Fun Fact, wo der Keilrahmen denn eigentlich seinen Namen her hat. Das wissen nämlich viele Leute gar nicht. Das erkennt man daran, dass oft die Frage kommt, wofür sind denn diese Holzstücke, die hinten in der Leinwand oft als Tüte mit beigepackt werden? Der Keilrahmen hat seinen Namen daher. Also erstmal besteht der aus meistens vier Leisten. Und es gibt bei größeren Formaten natürlich dann noch Zwischenleisten und Kreuzleisten zur Stabilität. Aber ein kleiner Rahmen, der besteht aus vier Leisten und die werden zusammengesteckt. Und wenn man mal eine Leiste nackt gesehen hat, dann sieht man an den Enden, dass es dort eine Zapfung gibt. Und da ist so ein Schlitz und ein Zapfen, der so rausguckt. Und das kann man dann zusammenschieben und dann ist das tatsächlich ein Kraftschluss. Das bedeutet, wir nutzen keinen Klebstoff und auch kein Befestigungsmittel und die Ecke hält von sich aus. Im Idealfall. Es gibt natürlich auch weniger qualitative Keilrahmenleisten, wo die Zapfung nicht sauber ist. Und wenn man dann die Leisten zusammengeschoben hat, dann hast du nicht eine saubere Oberfläche, sondern die eine Leiste guckt so ein bisschen über die andere. Das sind dann wieder minderwertige Keilrahmenleisten. Und der Grund, warum der Keilrahmen Keilrahmen heißt, weil wenn du das zusammensteckst, dann siehst du auf der Innenecke so einen kleinen Schlitz, einmal links, einmal rechts. Und da werden diese Holzstücke, die nennen sich Holzkeile, so reingeklopft und somit kann man den Keilrahmen nachspannen. Und warum würde man jetzt einen Keilrahmen nachspannen? Naja, wenn man drauf gemalt hat und sehr viel Gewicht drauf ist, dann hängt das Gewebe etwas durch. Oder wenn das viele Jahre an der Wand hängt, je nachdem in welcher Umgebungstemperatur beziehungsweise Feuchtigkeit das Bild hängt, dann fängt an, das Gewebe halt labbrig zu werden. Und dann will man das nachspannen und das kann man dann über die Keile machen, indem man die ausklopft. Und deswegen nennt sich das Ganze Keilrahmen. Ist eigentlich eine wahnsinnig nachhaltige Innovation und das ist verrückt zu denken, dass man das schon ja in den 1500ern, 1600ern ja, erfunden hat und eingeführt hat.
Das wusste ich nicht, dass das so alt ist. Und ich habe in dieser Musterbox von Emil habe ich nicht nur Leinwände bekommen, sondern eben auch verschiedene Keilrahmen Muster.
Leisten.
Ja,
Genau.
genau,
Also
Leistenmuster bis hin zu
verschiedene
einer.
Profile, genau. Wir führen ja ganz viele verschiedene Profile. Also es gibt 2 Zentimeter dicke Leisten, 3 Zentimeter, 4 Zentimeter. Und die gibt es dann auch in verschiedenen Breiten, je nachdem, wie groß das Bild sein wird. Und dann gibt es noch ganz Spezial-Keilrahmen-Leisten aus so einem Hybrid, so einem Aluminium-Holz-Keilrahmen. Den hast du, glaube ich, auch. Das ist natürlich was ganz, ganz Besonderes. Und ich habe ja eingangs erwähnt, es gibt dann auch so High-End-Qualität und so ein Aluminium-Keilrahmen, das ist dann das Nonplusultra. Und das Coole ist, dass der auch auskeilbar ist. Etwas anderes System, aber ist trotzdem auskeilbar. Und das ist sehr, sehr wichtig beim Keilrahmen und für die Kunst, dass der auch auskeilbar ist.
Ich mache mal von der Musterbox ein Foto, ich stelle das auch auf die Webseite. Worauf achte ich denn dann, wenn ich überlege, mir eine Leinwand zu kaufen? Weil diese Ecken, wenn ich jetzt überlege, ich stehe im Laden vor den gespannten Leinwänden, ich glaube, die Ecken sieht man nicht, ne?
Also klar, wenn jetzt das Gewebe drüber ist, dann sieht man nicht so viel, aber wenn man es umdreht, dann sieht man erstmal, hey, ist das auskeilbar? Also sind da die kleinen Schlitze da, um das auszukeilen? Es gibt sicherlich auch Qualitäten, die sind nicht auskeilbar. Das ist dann eher so ein Hobbyrahmen beispielsweise, der ist nicht immer auskeilbar, weil das vielleicht nicht der Anspruch ist. Es ist nämlich etwas teurer, die traditionellen Keilrahmenleisten herzustellen, weil man da einfach sehr präzise Fertigungsmaschinen braucht und auch mehrere Schritte benötigt, um die Leiste zu fertigen. So, worauf achtet man jetzt? Also, das allererste, was man machen kann, ist, und der Vorteil, wenn man natürlich irgendwo ist, wo man eine Hobbyqualität hat und eine qualitative Qualität, dann kann man das gut vergleichen. Und wenn man jetzt das gleiche Format anhebt, dann merkt man oft schon einen himmelweiten Unterschied, nämlich in der Masse. Die günstigen Keilrahmen, das sind oft, ich nenne das Stäbchen. Das sind Keilrahmenleisten, die sind vielleicht 15 mm dick, also 1,5 cm dick. Und ja, je nach Format 2 cm breit, vielleicht gerade mal 2,5 cm breit. Und das ist keine Stabilität. Wenn ich jetzt diese Leiste in der Hand halten würde, die könnte ich, sage ich mal, schon fast zerbrechen. Das heißt also, Masse spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und warum spielt das Ganze eine Rolle? Weil je dünner und je labiler die Keilrahmenleiste ist, desto weniger Stabilität bietet sie. Und das hat bestimmt schon jeder Künstler mal erlebt, dass man ein Bild gemalt hat und der Keilrahmen fängt dann an zu flügeln. So. Das ist, weil der natürlich arbeitet, das Gewebe arbeitet, es entsteht Spannung auf der Oberfläche, insbesondere bei ungrundierten Geweben entsteht sehr, sehr viel Spannung, weil das Gewebe sehr viel saugt. Und dann fängt der Rahmen an zu flügeln. Und wenn diese Leisten stäbchenförmig sind, dann wird der natürlich wahnsinnig flügeln, der Rahmen. Und der könnte sogar springen, also brechen im bespannten Zustand. Das ist durchaus möglich mit
Ich
den
habe
ganz, ganz billigen Keilrahmen.
eine Arbeit, da habe ich fast 1,80 m mal 1,80 m und es hat natürlich auch ein Kreuz hinten. Und wenn ich diese Arbeit ausstelle in Räumlichkeiten, die ein bisschen feuchter sind zum Beispiel, dann biegt sich dieses Kreuz hinten wie so ein Flitzebogen. Und ich habe mir schon mal gedacht, um Gottes Willen, noch ein bisschen mehr und irgendwann macht es knack. Wobei ich eigentlich das Gefühl hatte, dass ich nichts an den Leisten gespart habe. Also das Ding habe ich selber gespannt und es war nicht super günstig.
War es grundiert oder war es ungrundiert?
Die Leinwand war grundiert und die Leisten, also beides war nicht günstig.
Okay. Aber das Problem an den ganz, ganz billigen Qualität ist, dass dort einfach die Leisten wie Stäbchen sind. Und das merkt man, wenn man das hochhebt, dass da einfach keine Masse hinter ist. Und mich ärgert das manchmal sehr, wenn ich in einer Galerie bin und ich dann sehe, wie dort so 1,5 cm dicke Leinwände an der Wand hängen. Nicht im großen Format, also die gibt es eh nicht in jetzt riesigen Dimensionen, aber teilweise schon im Format bis so 1 Meter mal 1 Meter. Und dann ärgert mich das sehr, wenn ich sehe, wie der von der Wand weg flügelt. Und dann denke ich mir, Mensch, das steht zum Verkauf, aber das ist keine langlebige Qualität. Das wird wenige Jahre, sage ich mal, halten. Und das ist ein bisschen schade. Und wie ich schon meinte, mit etwas mehr Invest kriegt man ein Vielfaches mehr an Qualität und Ergebnis raus.
Ja, dann würde ich also vielleicht zum Beispiel bei der Arbeit, die ich eben erwähnt habe, vielleicht, wenn das so groß ist, auf Leisten mit Alu wahrscheinlich umsteigen müssen einmal, ne? Dass ich das
Das
umspanne.
könnte man auch machen, genau. Also das wäre jetzt das Nonplusultra. Oder man nimmt auf jeden Fall so eine 4 cm Leiste. Die Dicke ist aber nicht immer das einzige Kriterium, was wichtig ist, sondern es ist ja auch die Leistenbreite. Also es gibt die Leistenhöhe und die Leistenbreite. Und es gibt 4 cm dicke, also hohe Leisten, die sind aber nur 2 cm schmal. So, da hat man auch nicht viel Stabilität. Wenn du die Leiste vor dir siehst, unsere 4 cm Leiste, die ist 4,5 cm breit. Das ist ein Baumstamm. So, und das Ding wird auch viele, viele Jahre halten. Und das ist einfach richtig robust und stabil. Und da erkennt man bei den Karamleisten dann diese Qualitätsunterschiede. Und gerade bei den fertig bespannten, wenn man es einmal anhebt und sieht, boah, da ist keine Masse hinter, dann sind das einfach sehr, sehr billige, sehr, sehr billiges Profil, was fürs Holz verwendet wird. Dann gibt es ja noch viele unterschiedliche Holzarten, wie Buche, Kiefer, Fichte, Pappel. Also da gibt es eine riesige Bandbreite. Und wir verwenden ausschließlich Nadelhölzer, also Kiefer und Fichte. Und der Vorteil daran ist, dass das in großen Dimensionen verfügbar ist, relativ verzugsfrei ist. Das ist ja wichtig, dass eine Leiste gerade ist. Und es wächst relativ schnell. Und Gewicht und Stabilitätsverhältnis ist auch sehr gut. Und da ist einfach Nadelholz sehr, sehr vorteilhaft. Und wenn man das Holz sich nochmal ein bisschen näher betrachtet, das siehst du vielleicht auch bei ein oder zwei der Leisten, die du hast vor dir, guck mal, ob es so eine Zackenform gibt auf einer der Leisten.
Zackenform beim Holz meinst du, ja?
Genau, die so über den ganzen Querschnitt der Leiste verläuft.
Ich glaube nicht.
Ja, vielleicht hast du es doch
Ja,
nicht.
so nicht, ja.
Okay, aber es gibt, also wenn man jetzt sich mal so eine Leiste anschaut, dann wird man immer wieder mal entdecken, dass es so eine Zackenform gibt. Ich
Ach so,
mache mir
meinst
hier
du?
so,
Ach, dass sie
ja,
ineinander geschoben wurden, ne?
es
Das
ineinander geschoben wurde, genau.
die habe ich hier
So.
gerade nicht, aber ich weiß, was du meinst, ja.
Ja, ganz wichtig, das ist ein Qualitätsmerkmal. Das ist ein Zeichen von guter Qualität. Das nennt sich Keilzinkung. Und was bei der Keilzinkung passiert ist, Holz ist ja ein Naturrohstoff und kommt ja aus dem Baum. Und am Baum gibt es ja auch Äste. So, und wenn man jetzt im Sägewerk dieses Holz zersägt in Platten und dann immer weiter zersägt in lange Profile, dann gibt es ja immer wieder Stellen, wo es ein Astloch gibt oder andere Unreinheiten. Und es ist ganz wichtig, dass die entfernt werden, weil die führen dazu, dass die Leiste nicht verzugsfrei ist, beziehungsweise anfängt, sage ich mal, Schlangenlinien zu fahren auf die Länge. Und deswegen gibt es diese Keilzinkung, also die Astlöcher werden rausgesägt und die zwei übrigen Enden werden dann zusammengepresst. Da wird noch ein Leim dazwischen gespritzt und dann härtet das sehr schnell aus. Und das ist ein positives Zeichen, weil das bedeutet, dass das Holz höchstwahrscheinlich verzugsfreier ist, als wenn es nicht keilgezinkt ist.
Ich setze ein
Ich habe auch
Foto
ein Foto, ich
davon.
schicke dir ein Foto, weil die Frage kam immer wieder auf, was ist denn das? Das sieht ja aus wie schlechte Qualität. Nee, es ist genau das Gegenteil. Es führt dazu, dass die Leisten verzugsfreier sein werden. Und dann ist noch ein ganz wichtiges Thema, dass das Holz ja auch trocken ist. Und warum soll das Holz trocken sein? Naja, damit es auch verzugsfrei bleibt. Wenn da noch eine Feuchtigkeit drin ist, dann ist das Holz lebendiger, sage ich mal. Und dann wird es anfangen, auch zu arbeiten und ist dann auch weniger verzugsfrei. Nun kann man von außen jetzt nicht unbedingt immer die Feuchtigkeit messen, ohne Messgeräte. Aber das ist ganz wichtig. Und billige Qualitäten, die sparen dann auch bei der Trocknung, weil Trocknung ist sehr energieintensiv. Und viel Energie bedeutet natürlich auch Kosten. Und bei billiger Importware, da spart man dann oft bei der Trocknung und da spart man dann auch mit der Keilzinkung. Diese ganzen Sachen, die fallen dann einfach weg und das ist dann ja nicht so gut für die Langlebigkeit und die Verzugsfreiheit der Leisten.
Jetzt hast du vorhin erwähnt, dass es diese Keilrahmen schon seit Hunderten von Jahren gibt. Gibt es denn große Unterschiede? Also jetzt abgesehen von synthetischen Sachen, das meine ich jetzt nicht, aber gibt es sonst große Unterschiede zwischen den heutigen Materialien und denen der alten Meister oder ist das ziemlich ähnlich?
Ich würde sagen, es ist relativ vergleichbar. Sicherlich hat man früher mit anderen Hölzern auch gearbeitet. Das, was vielleicht lokal einfacher vorfindbar war. Damals waren ja Lieferketten noch nicht so globalisiert, wie sie es heute sind. Es gibt noch so ein paar Nuancen. Man muss ja unterscheiden, nimmt man jetzt Holz, also der Baumstamm hat ja einen größeren Durchmesser, nimmt man jetzt Holz von der äußeren Schicht vom Baumstamm oder von der inneren Schicht? Die innere Schicht ist ja älter, die äußere Schicht ist ja jünger. Die innere Schicht ist meistens auch qualitativer und dichter. Und im Holzmarkt wird das Innere auch, sage ich mal, teurer verkauft. Ich kann mir gut vorstellen, dass früher die alten Meister da schon mit solchen Hölzern gearbeitet haben. Damals war ja Forstwirtschaft auch nicht da, wo sie heute ist. Also heute wird ja sehr viel getan, dass Bäume schneller wachsen. Und das hat schon, sage ich mal, Auswirkungen auch auf die Holzqualität. Aber sonst würde ich sagen, dass das schon relativ vergleichbar ist. Ein Unterschied ist natürlich, wie die alten Meister den Leinwandstoff auf dem Holzrahmen befestigt haben. Es gab ja nicht so Tackergeräte, wie wir das heute kennen, sondern es gab Nägel. Und es wurden dann echt, das kennt man von älteren Gemälden, dass man so an der Seite so Nägel sieht tatsächlich. Und nein, das ist nicht Dekoration, sondern das ist das, was die Leinwand auf dem Holzrahmen festhält. Und die alten Meister haben überwiegend natürlich Nägel dann reingeschlagen in die Seiten vom Rahmen, um die Leinwand da festzuhalten. Also das ist tatsächlich ein großer Unterschied. Und heutzutage sind die Prozesse auch viel, viel industrieller geworden natürlich. Also wenn du die ganze Holzverarbeitung anschaust, auch Leinwandgewebe beispielsweise. Es gab ja damals nicht fertig grundierte Gewebe. Das gab es nicht. Das haben sich die Leute haben das selber grundiert. Ich würde sagen, sage ich mal, fertig grundierte Leinwand, das kam erst Mitte der 1900er, als solche industrielle Fertigungsprozesse das ermöglicht haben im größeren Stil. Also die Verfügbarkeit und die Vielfalt, die war früher sehr anders tatsächlich.
Ja, das ist klar, das glaube ich. Jetzt sind wir dadurch auch so ein bisschen in ein neues Thema reingerutscht. Wie ist denn das mit Nachhaltigkeit, mit ökologischen
Ja.
Gesichtspunkten bei Leinwand und Keilrahmen? Also bei Keilrahmen habe ich gesehen, steht es manches Mal dabei aus ökologischen Waldanbaugebieten und sowas. Aber wenn ich dann auch überlege, der Leim ist eben synthetisch heutzutage, Acrylfarbe ist letztendlich flüssiges Plastik. Wie ist denn das? Gibt es da Alternativen, die sinnvoll sind?
Vielleicht mal erstmal, um über das Holz zu sprechen. Natürlich ist es sehr wichtig, dass wir Wälder schützen und nachhaltige Forstwirtschaft betreiben. Das heißt also, nicht schneller abholzen, als die Wälder nachwachsen können. Da sind wir in Europa sehr, sehr weit, meines Erachtens. In anderen Regionen auf der Welt sind wir bei weitem nicht da, wo wir in Europa sind. Die EU hat ja auch viele, viele Auflagen für nachhaltige Forstwirtschaft. Und dann gibt's natürlich diese Siegel. Man kennt vielleicht FSC oder PEFC. Das sind so Nachhaltigkeitssiegel. Und die haben immer damit zu tun, dass man zertifiziert ist, dass das Holz aus nachhaltigem Anbau kommt. Ich finde das manchmal ein bisschen silly, um ehrlich zu sein, weil wir zum Beispiel verarbeiten ausschließlich Holz aus europäischer Forstwirtschaft. Das kommt überwiegend aus Deutschland, Polen und andere osteuropäische Länder, wo viele Nadelhölzer in größeren Volumen wachsen. Und da die EU ja bereits all diese Auflagen hat, finde ich es manchmal ein bisschen silly, dass da irgendwie so eine Art Pflicht besteht, noch ein Siegel oben drauf zu setzen, weil diese ganzen Siegel kosten ja auch viel Geld, da ist sehr viel Bürokratie mit verbunden. Und was mich besonders ärgert, ist dann, wenn ich zum Beispiel ja, Importe aus Asien sehe und die dann auch so ein Siegel drauf haben, da kann ich mir sehr, sehr schwer vorstellen, dass das auch das ist, was drinne steht. Und das ist für mich ein bisschen schwierig. Also worauf man sich verlassen kann, ist, wenn das Holz aus Europa kommt, dass das auch, sage ich mal, nachhaltig geschieht. Aber es gibt natürlich andere Anbauorte auf der Welt, China, oder auch Brasilien, wo das anders gehandhabt wird. Genau. Also das ist wichtig, dass erwähnt wird, nachhaltige Forstwirtschaft. Aber wie gesagt, was draufsteht, muss auch nicht immer drinne sein. Und was die Leinwand angeht, da hast du recht. Klar, es gibt synthetische Mittel darin. Es gibt auch tierische Produkte, die darin verwendet werden. Viele Leime hatten früher sehr oft auch tierische Bestandteile. Da sind wir sehr weit gekommen, finde ich. Und ich bin auch ganz stolz, dass unsere Leinwand beispielsweise, unsere Grundierungen, also die Grundierungen bei unseren Leinwänden, komplett vegan sind. Und das ist auch ein Fortschritt. Also an der Stelle brauchen wir nicht mal eine Alternative anzubieten, weil wir haben sie schon implementiert.
Und diese Siegel, die du erwähnt hast, gibt es die dann auch für Leinwände?
Nee, auf Leinwandstoffe gibt es die nicht. Aber es gibt natürlich alle möglichen, und da kommen wir jetzt in den Bereich der Bürokratie mehr rein. Es gibt wahnsinnig viele Auflagen, die aufrechterhalten werden müssen, gerade in der Textilproduktion. Es gibt Lieferkettengesetze, die man einhalten muss, wo man ja den ganzen Produktionsprozess der Rohmaterialien ja rückverfolgen muss, etc. Und da unterliegen wir sehr viel Meldepflichten, gerade in Deutschland. Und ja, das ist sicherlich wichtig, dass wir da sehr fortschrittlich sind. Aber es ist natürlich auch ein wahnsinniger bürokratischer Aufwand und der kostet.
Aber für mich als Künstlerin, wenn ich jetzt darauf achten möchte, dass ich biologische, nachhaltige Leisten habe, dann will ich
Ja.
vielleicht auch darauf achten, dass ich Bio-Leinwand benutze oder Bio-Baumwolle. Das steht gar nicht drauf.
Ist mir so jetzt im Künstlerbedarf gar nicht so bekannt tatsächlich. Also
Ja.
man kann natürlich auf den Stoffmarkt gehen und dort vielleicht
Ja.
biologisch zertifizierte Stoffe kaufen und die dann selber grundieren etc. Das kann man sicherlich machen. Wir bieten ja auch eine fertig bespannte, ungrundierte Leinwand, die total im Trend ist gerade, weil man sich diese ganze Arbeit erspart. Und ja, also da würde ich dann immer empfehlen, wenn man hundertprozentig sicher sein möchte, naja, dann muss man wirklich 100% Naturstoffe auch kaufen. Aber das ist immer schwieriger geworden.
Aber es überrascht mich tatsächlich, dass das bei Leinwand dann nicht unbedingt draufsteht. Gibt es irgendwelche anderen Trends, die du beobachtest?
Lustig, dass du fragst. Also das Schöne ist ja bei Leinwänden, auf eine Sache ist Verlass, finde ich. Ich glaube, auch in 10 und auch in 50 und auch in 100 Jahren werden Leute immer noch auf einer weiß grundierten Leinwand malen. Und ich denke, dass die auch immer, sage ich mal, 90, 95% des Markts abbilden wird. Ich persönlich sehe da nicht eine Innovation kommen, die dieses Fundament ersetzt. Das glaube ich nicht. Aber es gibt natürlich immer wieder so Spezialprodukte, sage ich mal, mit denen man das Portfolio ergänzen kann. Und da spielt ungrundierte Leinwand eine Rolle. Das ist ja schon immer populär bei vielen Künstlern, dass die selber spannen und selber grundieren oder auf dem ungrundierten Zustand arbeiten, weil das so einen Natureffekt ergibt. Und da haben wir jetzt vor kurzem das einfach ermöglicht, dass das schon fertig bespannt gibt. Das gab es in der Form noch gar nicht. Also das ist sozusagen eine Innovation. Wir nennen das Raw. Und da gibt es Raw Fine und Raw Medium. Und die sind voll im Trend. Ich glaube, weil viele jetzt einfach auch wertschätzen, dass es das mal fertig gibt und sie nicht diesen aufwendigen Prozess des Selbstzusammenbauens und Spannens durchgehen müssen. Der erfordert ja auch Zeit und Kraft.
Und gibt es irgendwelche Ticks bei Künstlerinnen und Künstlern, die du immer wieder bemerkst, gibt es immer wieder die gleichen Fragen?
Fragen nicht unbedingt. Ich glaube, und das ist vielleicht nicht so intuitiv auf den ersten Blick, viele Künstler sind Gewohnheitstiere. Also sie sind wahnsinnig kreative Menschen, aber wenn sie einmal ein Material gefunden haben, dann bleiben sie oft auch dabei und sind an der Stelle auch gar nicht so experimentierfreudig, ist mir aufgefallen.
Naja, aber das ist ja genau das, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass
Ja.
viele dann einfach Experten werden für ihren Bereich und da sich wirklich
Absolut.
auskennen. Ja. Aber was
Ja.
würdest du sagen? Wozu führt das dann?
Wozu führt das? Dass natürlich, wenn ich bei einem Lieferanten mein Material gekauft habe, dann werde ich auch nie überlegen, das mal zu wechseln. So, dann kommt man oft in so ein Muster. Und das ist ja überhaupt nicht schlimm. Das ist ja sogar begrüßenswert und es ist ja auch wichtig, dass der Markt ja zuverlässige Lieferanten hat, die eine konsistente Qualität bieten und dass man weiß, worauf man sich verlassen kann. Aber ich bin immer wieder begeistert, wenn ich Künstlern begegne, die auch experimentierfreudig sind. Und wenn ich mal sage, hey, wir haben hier was, probier das mal aus, und die dann gleich darauf anspringen, das macht dann auch Spaß, genau.
Ja. Aus meiner Sicht haben wir jetzt das Gewebe, die Hölzer, wir haben über die Grundierung gesprochen. Ich weiß auf alle Fälle mehr jetzt, worauf ich achte, Gefühl und Gewicht. Ich weiß aber auch, dass ich sehr viel ausprobieren muss. Hast du noch was, von dem du sagst, Mensch, das solltet ihr unbedingt wissen?
Ja, ich denke, wir kriegen oft die Frage, hey, warum ist das so teuer? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, zu verstehen, wie sich denn eigentlich die Kosten zusammensetzen bei Künstlerbedarf. Und tatsächlich ist es so, dass wir produzieren lokal. Wir sind sehr, sehr stolz darauf, 100% Made in Germany zu produzieren. Und wir haben fast ausschließlich eine europäische Lieferkette. Das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Und deswegen im Marketing ist das auch überall zu sehen, sage ich mal. Made in Germany, Made in Berlin. Das ist wahnsinnig wichtig, weil das ist nicht nur unbedingt ein Qualitätsmerkmal, aber das ist auch ein Hinweis daran, dass wir anders arbeiten als in anderen Regionen der Welt. Wir zahlen faire Löhne. Wir zahlen ja, diese ganzen Lohnnebenkosten, die ja insbesondere in Deutschland sehr hoch sind. Also es gibt ja viele soziale Errungenschaften hier im Land, die auch durchaus lobenswert sind. Und Arbeitssicherheit spielt auch eine große Rolle. Wir müssen ja gesunde Arbeitsplätze bieten. Künstlerbedarf herzustellen ist, sag, nicht gerade gesund. Wir haben ja auch sehr viel automatisiert, um das Ganze gesünder zu machen, auch die Qualität zu steigern, konsistenter zu machen, effizienter zu sein. Aber das sind so viele Faktoren, die dazu führen, dass die Kosten vom Künstlermaterial, zumindest aus Made in Germany Produktion, ja, auch etwas mehr kosten, als wenn das ein Asia-Import ist. Und da müssen wir jetzt gerade auch sehr, sehr aufpassen. Wir haben ja einen Zollkonflikt aktuell und was jetzt gerade passiert, ist, dass Asien ein Überangebot an Produkten hat und die loswerden muss oder will. Und ich sehe jetzt hier die große Gefahr, dass Ware nach Europa geflutet werden wird in allen möglichen Branchen zu Dumpingpreisen. Und das passiert ohnehin schon seit vielen, vielen Jahren. Deswegen gibt es ja im Künstlerbedarf auch kaum noch lokale Produktion. Aber das wird jetzt nochmal eine andere Dimension annehmen, wenn wir nicht agieren. Und Dumping bedeutet ganz einfach, die Ware wird zu Preisen hierher verkauft, die sind unter den teilweise Materialkosten, die wir überhaupt in der Herstellung haben. Und das muss einem, glaube ich, bewusst sein.
Und die Qualität wird nicht unbedingt höher sein.
Nee, die Qualität wird, also darüber reden wir jetzt gar nicht bei dem Thema. Und natürlich ist die Verlockung groß, dann quasi günstig und billig einzukaufen. Aber das ist eine große Gefahr für die lokale Wirtschaft und lokale Arbeitsplätze. Und das muss einem bei den Kosten dann auch bewusst sein, dass ja, wir viele Errungenschaften haben in der westlichen Welt, die natürlich aber auch die Produktionskosten dann steigern. Ich glaube, das ist wichtig, dass Menschen das verstehen. Und Stefanie, du warst ja auch hier bei uns und wir wollten ja uns eigentlich nur für eine halbe Stunde treffen. Am Ende haben wir 3,5 Stunden über alles Mögliche gequatscht und ich habe dir auch viele Prozesse gezeigt und wie wir so arbeiten. Und da stehen echte Menschen hinter. Und das ist einfach, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass das dazu gehört. Und wir sind super stolz darauf, Made in Germany zu sein und werden das bleiben. Und wir freuen uns immer riesig, wenn Leute das wertschätzen und auch verstehen, was dahinter steckt. Genau.
Ja, danke, danke für diesen Teil. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Und das ist ja auch mit ein Grund, warum ich dich zu diesem Gespräch eingeladen habe. Zum einen natürlich, weil du uns helfen kannst, weil du Informationen hast und ich durch den Podcast eben diese Informationen weitergeben kann. Zum anderen aber auch, weil ich genau aus den Gründen so ein Unternehmen gerne unterstützen möchte. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Und du hast recht, als wir uns gesehen haben, da war diese Zollverrücktheit noch nicht. Da wird einiges auf uns zukommen, sehe ich ganz genauso. Also Leute, ihr wisst, wo ihr demnächst, worauf ihr achten müsst, sagen wir es mal so, beim Einkauf. Was ich mich
Genau.
auch noch frage, wir haben vorhin noch ganz kurz darüber gesprochen, bevor wir hier aufgenommen haben, haben das aber dann ganz schnell aufgehört. Und zwar in dieser ganzen weltverrückten Situation, sparen die Leute an Kunst? Kunst ist eins der ersten Dinge, die auf die erstmal verzichtet wird. Die Leute kaufen sich nicht ganz so leicht und locker ein großes neues Bild für übers Sofa. Merkst du das auch in eurer Produktion, dass das gerade nicht ganz so locker alles sitzt?
Auf jeden Fall. Also die Konsumfreudigkeit ist nicht da, wie sie das vor 12 Monaten war. Und das ist eine herausfordernde Situation. Ich glaube, da sind alle Branchen querbeet betroffen. Ganz, ganz klar. Also das ist jetzt nicht nur unsere Branche. Ich finde aber schon, dass man muss ja unterscheiden. Wir bedienen ja Kunden, die für denen ist ja die Kunst ihre Berufung. Also die leben davon, von der Kunst. Dann gibt es aber auch andere, für die ist es ein Hobby oder eine Passion. Die leben nicht unbedingt davon. Und deren Anspruch ist es auch nicht unbedingt, immer ein Bild zu verkaufen, sondern das ist eher wegen der Freude am Werken. Und mein Empfinden ist, dass Kunstbedarf und Kreativ und Hobbybedarf schon relativ krisensicher ist, weil die Leute schon zu Hause sein können und dann malen und vielleicht auch in einer gemeinsamen Runde zusammen malen. Und ich glaube, da sind andere Branchen noch viel, viel mehr betroffen. Was natürlich den Kunstmarkt angeht, das ist nochmal eine andere Situation, weil einfach die Investitionsfreudigkeit geringer ist am Kunstmarkt. Aber ich glaube trotzdem, dass wir noch relativ gut dastehen, beziehungsweise besser dastehen als andere Branchen, weil eben auch in Krisen gemalt wird und Leute dort ja so eine Homebase finden und was Emotionales machen für sich. Und das ist dann doch wesentlich weniger kostenintensiv als ein Urlaub auf einem anderen Kontinent.
Das ist wahr. Und auch bei professionellen Künstlerinnen und Künstlern, die wir können ja nicht einfach aufhören.
Das stimmt.
Wir biegen in die Zielgerade ein. Ich möchte dir noch ein kurzes Quiz stellen. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert, ich habe mich ein bisschen schlau gelesen im Vorfeld. Ja, ich habe hier drei Aussagen über Leinwand und du sagst mir, was stimmt. Also eins davon ist eine Lüge.
Okay.
Dass der Begriff Leinwand kommt eigentlich aus der Schifffahrt, ist Nummer eins. Die Wäscheleine, die wir so spannen, das kommt auch vom Wort Leinen. Und auch heute noch gibt es Leinwandgrundierung mit Hasenleim. Was davon ist gelogen?
Aber das mit der Schifffahrt.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe das mehrere Leute schon gefragt. Nicht einer hat gesagt Schifffahrt. Es stimmt, es stimmt. Man hat damals zwar ganz viele Segel auch aus Leinen gemacht, aber
Ja.
es kommt nicht aus der Schifffahrt. Aber tatsächlich, unsere Wäscheleine, das ist die Le der, das Leinen, der Flachs und das Leinen, genau. Oder hier Ziehleine, ne?
Ja, das scheint mir jetzt ein Stein vom Herzen.
Also. Emil, durch und durch professionell. Ach, eine frage ich doch noch. Gibt es berühmte Leinwände? Weißt du, dass man irgendwie sagt, ich arbeite auf Leinwand. Wie gibt's sowas?
Das ist eine richtig coole Frage und ich hoffe, dass es das in Zukunft geben wird, nämlich mit unserer Marke. Und die Branche, also bei Farben, bei Pinseln etc., da gibt es große Marken, die sich etabliert haben am Markt. Und beim Malgrund ist das etwas anders. Der ist dann doch austauschbarer, sage ich mal. Und mein Ziel ist natürlich, dass wir hier eine Marke schaffen, wo Leute daran denken. Und das auch erwähnen, hey, ich habe das auf Crazy Canvas gemalt und ich hoffe, dass wir diese Marke in Zukunft auch weiter so gestalten, dass das ein cooler Partner ist als Lieferant, aber auch so ein Player in der ganzen Kunst-Community, der für Qualität Made in Germany steht und dass man damit auch positive Emotionen verbinden kann.
Und du hast recht, überall ist es so. Wenn ich auf Hahnemühlenpapier arbeite, dann schreibe ich das dazu, wenn ich das ausstelle. Genauso mit Aquarellfarbe oder sonst was. Ja, okay, also demnächst schreiben wir dazu, dass wir mit Crazy Canvas arbeiten.
Ja, das fängt jetzt schon an. Wir sehen das in den sozialen Medien, wird das oft jetzt auch mit erwähnt und das ist total cool zu sehen. Und wir fordern ja auch die Menschen gar nicht dazu auf. Das passiert einfach von sich aus. Und ich glaube, dieser Name, der hat schon was.
Ja.
Ja, danke schön. Ich finde, am Ende muss auch nochmal ein Dank gerichtet werden an unseren gemeinsamen Freund Manuel Koch. Der hat uns ja vernetzt und ist somit auch ausschlaggebend gewesen, dass diese Begegnung und der Podcast stattfinden kann. Das darf nicht unerwähnt bleiben. Danke, Manuel.
Das ist super, dass du das sagst. Und Manuel unterstützt ja auch diesen Podcast. Dazu kommt gleich noch ein Satz.
Danke, Stefanie.
Ich danke dir, lieber Emil. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Du hast so viel um die Ohren und dass es geklappt hat, freut mich sehr. Und wir werden bestimmt in Kontakt bleiben.
Ja, es gibt noch viel mehr zu entdecken und viel mehr zu erzählen und bestimmt werden wir nächstes Mal ein weiteres Kapitel aufschlagen. Wir haben es ja in Person 3,5 Stunden geschafft und ich denke, damit können wir noch ein paar mehr Gespräche füllen.
Und wir machen heute eigentlich ein bisschen weiter mit dieser Tradition, weil ich habe mir gedacht, das wird ein kurzer Podcast, weil wir sprechen ja nur in Anführungsstrichen über Leinwand. Wir sind über eine Stunde, das schafft nicht jeder.
Ja, für mich war das jetzt auch herausfordernd tatsächlich, weil ich das erste Mal über das Thema spreche, virtuell sozusagen, und die Person nicht vor mir habe und durch die Produktion führe und an den Maschinen und an den Produkten im Lager live vorführe. Deswegen war das auch für mich eine ganz spannende Erfahrung. Aber ich freue mich auch das nächste Mal, wenn wir das in Person nochmal weiterführen können.
Super gern, super gern.
Vielleicht im Videoformat.
Ja, einverstanden.
Okay, super. Ich freue mich.
Sehr gut, ich auch. Bevor ich zu den allerletzten Infos komme und bitte dranbleiben, hier jetzt erst noch kurz eine Info zu Manuel Koch, den Emil erwähnt hatte und dem wir ja unser Kennenlernen und nicht zuletzt diese interessante Episode zu verdanken haben. Dieser Podcast wird unterstützt von Manuel Koch. Dass Kunst auf dem Kunstmarkt als Investment gehandhabt wird, das ist nichts Neues. Aber wenn man es richtig macht, geht es dabei um sehr viel mehr als allein Geld. Denn die schönste Rendite ist die Freude an der Kunst, das sagt Manuel Koch, der sich als Sammler, Kunstkenner und Finanzexperte mit Kunstinvestments beschäftigt. Diese Freude, von der er spricht, ist eigentlich ja dreifach. Zum einen entsteht sie aus dem Wissen, dass du mit dem Kauf von Kunst Künstlerinnen und Künstler unterstützt und ihnen Wertschätzung schenkst. Für mich als Künstlerin ist das erstmal mega wichtig, denn diese Verkäufe helfen uns ja, die Kunst zu machen, die wir machen möchten. Punkt 2, ganz klar, du hast die Freude an einem neuen Kunstwerk, das deinen Alltag verschönert und bereichert. Und apropos bereichern, Punkt 3, durch das Kaufen von Kunst kannst du durchaus auch mal ein richtig gutes Investment tätigen. Infos zu Manuels Veranstaltung und Einblicke in seine Sammlung findest du auf der Webseite www.salonschinkelplatz.de. Und folge Manuel Koch auch auf seinem Instagram-Kanal Kunstinvestments. Alle Links findest du in den Shownotes. So, du hast heute nicht nur Emil von Crazy Canvas kennengelernt, vor allem weißt du jetzt, warum deine Leinwand durchaus auch ein bisschen Liebe verdient hat. Ja, oder zumindest ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Danke, dass du heute dabei warst bei diesem Ausflug in die Tiefen der Leinwand oder vielleicht besser in die Schichten der Leinwand. Wie immer findest du alle Infos, Fotos und Links auf der Webseite. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann sag's bitte gerne weiter und teile es mit deinen Kunstfreundinnen und Freunden. Und vor allem eine fette Bitte, lass mir doch bitte eine Bewertung in Form von 5 Sternen da in deiner Podcast-App. Du kannst dir gar nicht vorstellen, glaube ich, wie sehr mir das hilft, in diesem riesigen Podcast-Markt überhaupt gefunden zu werden. Und nicht zuletzt. Ich bin zwar Podcasterin, aber vor allem bin ich Künstlerin. Zum einen möchte ich dich einladen zu meiner nächsten Ausstellung. Diese findet statt im Verein Berliner Künstler mit dem super Titel und spannenden Thema Oma, Opa und das Böse an sich. Es handelt sich um eine Gruppenausstellung mit vielen sehr interessanten Positionen und das Thema an sich finde ich auch super spannend und ich bin ganz stolz und froh, dabei sein zu dürfen. Vernissage ist am Freitag, den 16. Mai um 19 Uhr im VBK. Und sie läuft bis zum 8. Juni. Am Freitag, den 6. Juni, mache ich eine Kunstaktion, an der du auch aktiv teilnehmen kannst, zu der ich dich auch ganz herzlich einladen möchte und natürlich ist die auch komplett kostenfrei. Alle Infos zu dieser Ausstellung findest du im Web unter www.vbk-art.de. Ich würde mich riesig freuen, Hörerinnen und Hörer des Podcasts persönlich kennenzulernen. Und falls auch du mich mal einladen möchtest zu einem interessanten Kunstevent, einer Gruppenausstellung oder in deine Galerie, ich würde mich sehr, sehr freuen. Alle Links, die du dazu brauchst, findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, bleib künstlerisch und vielleicht ja auch ein bisschen crazy. Liebe Grüße, deine Stefanie Höhn.